Trading voll, wenn viel getradet wird. Wir haben ja 100 Millionen Volumen am Tag.
Haltet euch an die regulierten Player.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Kurzer Break, bevor es gleich in den Podcast zurückgeht, und eine wichtige Info. Diese Folge des Kryptonerds Podcast wird dir präsentiert von Cointracking, dem führenden Krypto-Portfolio-Tracker und Steuerrechner. Mit Cointracking hast du alles im Blick. Verfolge dein Portfolio in Echtzeit, importiere Daten automatisch von über 300 Börsen und Wallets und erstelle deinen Steuerbericht für dein Land. Egal ob Coins, Token, NFTs oder DeFi. Cointracking deckt alles für dich ab. Mit über 1,8 Millionen aktiven Nutzern und über 25.000 Steuerberatern, die die Software nutzen, ist Cointracking der absolute Marktführer im Bereich Kryptosteuern. Teste Cointracking jetzt kostenlos und spare dir den Kryptosteuerstress. Starte mit bis zu 100 Trades kostenlos oder sichere dir über unseren Link 10% Rabatt auf alle Abos lebenslang. Den Link hierzu findest du wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kryptonerds, zu einer neuen Ausgabe des Kryptonerds Podcast. Wie jede zweite Woche habe ich immer einen Experten in unserem Podcast, mit dem ich einfach ein Stück weit die Kryptowelt einfach verständlich machen möchte für euch. Und heute habe ich mir jemanden geholt, wo das Thema für mich lange Zeit viele Fragezeichen aufgeworfen hat. Und ich denke auch für euch, das ist etwas, was so mehr im Background von Krypto passiert, aber doch ein sehr, sehr wichtiges Thema und glaube ich auch für das Gesamtverständnis des Kryptomarkts und wie Börsen arbeiten, glaube ich, super, super relevant. Ich würde sagen, an der Stelle rede ich gar nicht viel weiter, sondern wir fragen direkt, was derjenige hier bei uns macht und wie er zu Krypto gekommen ist. Hallo Lasse.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Sehr, sehr gerne. Lasse, ich würde sagen, stell dich einfach mal gerne selbst vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du zu Krypto gekommen?
Ja, gerne. Wie gesagt, schön, dass ich hier sein kann, auch mich einreihen kann in die Liste an coolen Gästen, die du schon so zu Gast hattest. Und ja, ich bin Lasse, ursprünglich aus der Nähe von Hamburg. Ich bin mit Krypto in Kontakt gekommen, ich glaube 21, war auch gerade ziemlicher Bull Market und ich habe studiert und zwar habe ich meinen Master gemacht, ein bisschen random, an der Universität in Liechtenstein, aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe war, dass quasi die Universität einem relativ viel Freiraum gegeben hat, um irgendwie sein eigenes Unternehmen dort zu gründen, die hatten also ein Startup Lab mit irgendwie Coaches und wo man pitchen konnte vor VCs und so weiter und das habe ich ziemlich charmant gefunden und ja, wir hatten ein Team quasi dort und in Liechtenstein an sich, das ja quasi eine Mikronation ist, die sind sehr, sehr schnell natürlich dementsprechend auch mit Regulierung, die sie auf den Weg bringen können und im Kryptobereich haben sie das genauso gemacht und haben dann früh viele von diesen Crypto-Playern, so Foundations, also Token-Issuer, aber auch andere Institutionen dort versucht anzusiedeln und auch erfolgreich zu der Zeit. Und einer der Studierenden hat, mit denen ich dort quasi zusammengearbeitet habe, quote unquote, hat bei Bittrex Global gearbeitet. Das war aber damals eine Exchange, die waren auch recht erfolgreich. Mittlerweile, glaube ich, gibt es die nicht mehr in der Form. Ja, und der hat mich so ein bisschen introduced zu Krypto und ich habe das erstmal gesehen und mir gedacht, okay, das werde ich auf gar keinen Fall, sieht ja super scammy aus. Ich auf gar keinen Fall mein Geld reinpacken. Das war so im DeFi Summer, als das losging und irgendwann habe ich es dann doch gemacht und das hat ganz gut funktioniert und war natürlich nicht so professionell, wie man das vielleicht heute angeht. Aber die Lernkurve war recht steil und genau, wir haben das dann so ein bisschen verfolgt und dann mehr oder weniger halt ein Netzwerk aufgebaut, sag ich mal, an den relevanten Playern so im deutschsprachigen Kryptobereich, auch so Bitcoin Swiss und so weiter, gerade vor allem in der Schweiz, was ja so quasi eins ist mit Liechtenstein, auch wenn man die das nicht hören wollen. genau, so bin ich dann da dran gekommen. Ich habe damals eben Yield Farming gemacht, so in den Early Days, so long only, nicht gehedged, das Impermanent Loss und dann einfach send it. Und genau, bin dann an Flofftech gekommen, das war der erste Market Maker in der Schweiz, der erste Krypto-Market Maker. Und die fanden das interessant und eben auch so ein bisschen natürlich das Netzwerk, was wir dann schon oder ich aufgebaut hatte. Und da habe ich dann gestartet, das ist jetzt ein paar Jahre her, das war Anfang 22, Ende 21. Und genau, dann wurden wir akquiriert quasi und sind dann vom Spot-Market-Making-Only, also so Liquidität, so ein bisschen Fokus auf illiquidere Tokens, so Mid-Caps, sind wir akquiriert worden von einem ursprünglichen Options-Trading-Haus, STS Digital und genau, die haben quasi viele Requests bekommen, Spot-Market-Making auch zu übernehmen und so ist das dann sozusagen die zweite Säule im Geschäftsmodell geworden und da bin ich jetzt noch.
Jetzt bist du über eine sehr, sagen wir mal, also über Studium, sehr kryptonah, sagen wir mal, im Umfeld, über einen eher professionellen Approach in das Thema gekommen, so wie ich es jetzt verstehe. Du hast einige Fachbegriffe schon benutzt, ja, Spot Market, Yield Farming, ja, da wir mit hauptsächlich uns nicht nur ausschließlich an Beginner richten, aber kannst du nochmal so ein bisschen vielleicht erklären, was du da gemacht hast, was genau Yield Farming ist, ohne zu tief reinzugehen, aber vielleicht so ein, zwei Begriffe nochmal aufgreifen, um es zu erklären, um was es sich da handelt?
Ja, so Decentralized Finance Bereich gibt es einfach Protokolle quasi, das fing mit Uniswap an, die quasi das Handeln von Kryptowährungen facilitaten, also die das möglich machen. Ohne dass da eine Counterparty dazwischen geschaltet ist, also keine Bank dazwischen oder sonst was. Es ist einfach nur das Protokoll an sich. Die Pools waren relativ primitiv am Anfang. Es war eine relativ simple Formel, wo einfach 50% von dem einen Token, 50% von dem anderen Token in einen Liquidity Pool reingepackt wurden. Dann bekommst du einen dritten Token, quasi der LP-Token, sozusagen als Beweis, dass du deine Assets da geparkt hast und die später wieder rausnehmen kannst aus diesem Pool. Und der Preis in diesem Pool ergibt sich im Prinzip einfach nur aus dem Demand, also dem,
ob Nachfrage
mehr gekauft, genau, sorry, es ist wirklich ein bisschen Englisch, was ich hier mache, ich alles immer auf Englisch.
Ich bin dabei, kein Problem.
Bei der Arbeit mache ich kein Problem. catch mich immer. Dass der Pool also quasi sich immer wieder ausbalanciert, also immer wieder versucht 50-50 zu kriegen. Und das natürlich, wenn jetzt zum Beispiel der eine Token sich im Preis verdoppelt und der andere bleibt stabil im Preis, dann rebalanced sich dieser Pool automatisch durch das Protokoll und du hast im Prinzip einen Verlust gegenüber dem einfachen Halten dieser Währungen. Das ist Impermanent Loss. Und das war eines von vielen, vielen Risiken, denen man sich da ausgesetzt gesehen hat. Natürlich auch noch viele andere Smart Contract Risk, quasi, dass da irgendwelche Fehler mit reinprogrammiert wurden und das gehackt werden konnte. Oder Rug Pulls, also dass quasi die Leute, die diesen Pool aufgesetzt haben und die, dass sie quasi die Liquidität aus dem Pool entziehen oder dann am Ende auf diesen LP-Tokens setzt und hast aber keine Liquidität mehr. Und insofern habe ich da relativ früh dann gemerkt, wie wichtig die Liquidität ist. Und dass man am Ende um die Market Maker, wo ich jetzt eben auch bin, nicht drumherum kommt und dass die im Idealfalle eben net positive sind für den Markt und auch den User.
Bevor wir jetzt ins Thema direkt reingehen, wir haben uns in Dubai im Zuge der Token 2049 getroffen. Ist eines der größten weltweiten Events im Crypto-Space oder einer der größeren. Und dann haben wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen länger Kontakt immer mal wieder gehabt und uns dort jetzt wieder getroffen. Da habe ich gesagt, Mensch, das Thema Market Making, viele wissen gar nicht, was das ist. Ja, lass uns doch einfach mal eine Crypto-Nerds-Folge darüber machen, um ein bisschen zu besprechen, was ist das eigentlich, wofür brauchst du das? Ja, aber bevor wir da reingehen, wie erklärst du denn deinen Eltern eigentlich, was du so tagtäglich machst? Also wie erklärst du denen Market Making, deinen Job generell?
Wie sieht so dein Alltag aus? Was macht man da so als Mitarbeiter?
Das waren jetzt viele Fragen. Ich fange mit der ersten an.
Gerne.
Ja, also meine Eltern, vor allem meine Mutter, hat jetzt überhaupt keinen, sag ich mal, Finanzmarktbezug. Mein Vater ist da schon ein bisschen fitter in dem Sinne. Was ich häufig mache, ist, ich versuche ihnen das vom Problem her nahezulegen, also nicht nur meinen Eltern, anderen Leuten auch. Nehmen wir mal irgendein illiquides Asset, irgendwann eine Immobilie zum Beispiel. Da kannst du jetzt sehen, okay, auf dem Papier ist das irgendwie, weiß ich nicht, eine 500.000 wert, diese Immobilie. Und dann gehst du an den Markt und versuchst, deine Immobilie zu verkaufen und aus welchen Gründen auch immer, findest du keinen Käufer. Ist sie dann wirklich so viel wert? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, du musst deinen Preis irgendwie runter korrigieren. Wie du diese Illiquidität löst, ist, indem du immer Leute hast oder eben Unternehmen, die immer bereit sind, zu jeder Marktlage Assets zu kaufen und zu verkaufen. Und das kann auch sehr, sehr riskant sein, natürlich. Also wenn jetzt irgendwie eine Panik ausbricht und alle Leute verkaufen, dann muss da irgendwie jemand sein, der das alles trotzdem noch aufkauft, damit nicht alle am Ende hängen bleiben auf ihren Assets. Insofern ist das sehr, sehr riskant und erfordert eben sehr professionelle und eben hochautomatisiertes Herangehen. Deswegen gibt es Market Maker, die genau das machen, die also jederzeit dafür sorgen, dass Leute zu fairen Bedingungen Assets handeln können.
Kaufen, verkaufen können, okay. Das ist ja auch schon eine zentrale Aufgabe, die du jetzt eben gerade beschrieben hast. Was würdest du sagen, gerade im als Market Maker, was sind so die zentralsten Aufgaben im Krypto-Ökosystem, neben dem, was du gerade beschrieben hast?
Ja, die Liquidität an sich ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das ist viel eben auf zentralen Börsen. Es ist auch die Volatilität rauszunehmen damit. Also, dass du quasi nicht durch, ich sag mal, eine größere Kauforder oder Verkauforder auf einmal den Preis komplett zum Mond schießt oder in Boden stampfst. Dass du also quasi so ein bisschen die Volatilität rausnimmst, dass du Liquidität immer hast und eben so ein bisschen sich die Leute darauf verlassen können, dass diese Assets, die halten oder die sie gerade gekauft haben, dass es da jemanden gibt, der im Zweifelsfalle das wieder ihnen abkauft. Genau. Das sind so die Haupt, Benefits, die ein Marktmaker mit sich bringt.
Und beschränkt ihr das auf gewisse Assets, wo ihr sagt, okay, da wissen wir, da haben wir einen eigenen Take dazu, wie die Assets sich entwickeln, deswegen kaufen wir die zu jedem fallenden, steigenden Kurs immer wieder ab. Was ist so das Modell dahinter und beschränkt man das auf gewisse Assets im Markt und gibt es dann auch tatsächlich Assets, die dann einfach so hoch risikoreich sind, dass ihr sagt, okay, die fassen wir jetzt auch nicht an? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also idealerweise ist ein Marktmaker marktneutral, Delta Neutral, zu Englisch. Das heißt, er hat kein Risiko oder keine Position, dass er sagt, wir wetten hier auf fallende Kurse oder auf steigende Kurse, sondern versucht immer zu 100% gehedged zu sein. Und das ist auch einer der Gründe, warum eben zu jeder Zeit gekauft und verkauft werden kann, weil eben Risiko gemanagt wird. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Was war die Frage?
Genau, also gibt es jetzt Assets, die ihr zum Beispiel ausschließt, die ihr nicht anfasst, genau.
Auf jeden Fall. Und zwar gibt es gewisse Tokens, die so ein bisschen berüchtigt sind, dass sie preismanipuliert sind oder die eben Tokenomics haben, die einfach absolut schlecht sind. Davon sehen wir auch viele. Auch Pre-Launch, wo wir dann zum Glück einschreiten können und sagen können, hey, guck mal, gerade heute hatte ich da wieder so einen Fall auf dem Tisch, was wir absolut sofort ablehnen, wenn wir irgendwelche roten Flaggen der Red Flags erkennen. Ansonsten natürlich gewisser Market Cap und so weiter muss auch schon gegeben sein. Für uns ist so das Minimum 100 Millionen Fully Diluted Valuation und so drei Exchanges, zentrale Exchanges und davon idealerweise eine, die so eine Tier-1-Exchange ist. Davon würde ich sagen, gibt es ungefähr fünf müssen wir noch ein bisschen gucken, wo man da die Grenze setzt.
Also T1 sind Top-Exchanges da draußen. Und wen würdest du da dazu zählen? Wahrscheinlich Bybit, Binance?
Genau, das sind KX. So Bybit, Binance, Coinbase, OKX und Kraken, würde ich sagen. Das sind so die, KuCoin vielleicht ein kleines Stück drunter noch. Und das sind so die Major.
Verstanden. Aber das heißt, das finde ich immer spannend, weil viele setzen sich ja auch mit dem Thema auseinander, welcher Token, welcher Coin da draußen ist spannend. Wie bewerte ich das? Du hast es eben gerade angesprochen. Was sind so Red Flags? Ja, also wann würdest du ein Projekt ablehnen, um vielleicht mal so 2-3 Beispiele mit reinzugeben?
Ja, das ist so ein bisschen die Supply-Verteilung. Also wenn du siehst, irgendwie das Founding-Team hat sich irgendwie eine große Menge an Supply in den Tokenomics mit reingeschrieben. Große Menge können so, weiß ich nicht, 20-25% oder so sein. Normalerweise gibt es sogenannte Vesting-Schedules, das heißt die Token-Allokation, die den Leuten eben zusteht durch die Tokenomics, werden ihnen nur langsam über linear, zum Beispiel über 2, 3, 4 Jahre. Normalerweise ist das Team am längsten gelockt in den Tokenomics, so dass quasi das Team auf den Langzeiterfolg für das Projekt ist. Und was ich jetzt gerade gesehen hatte heute zum Beispiel, war ein Monat Lockup und dann komplett haben sie sofort das Ganze zu planen. Also das war relativ leicht, das abzulehnen. Genau.
Ja, das ist ja de facto dann gar kein Lockup, also keine Sperrzeit, um es mal zu übersetzen. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, da draußen gibt es Teams, die bauen Tokenomics. Das sind so, sozusagen die Strukturen hinter dem eigentlichen Token. Da seht ihr dann, wie viele Token sind für Market Maker reserviert, um Liquidität in das Projekt reinzubekommen. Wie viel Geld ist für Marketing und Early Supporter und das Team selbst, das Gründungsteam zur Verfügung gestellt. Und diese Token gibt es dann irgendwann und die werden dann an das Team sozusagen, ne, das Team zieht die sich dann, beziehungsweise bekommt die auf ihre Wallets oder es gibt ein Team-Wallet, was auch immer. Und dann wird gesagt, okay, also im Smart Contract ist dann festgeschrieben, wie viel Token werden wann, wie wo können verkauft werden oder werden dann quasi entsperrt, wenn man es mal ganz deutsch übersetzen möchte. Und da ist es tatsächlich so, dass man natürlich die Herausforderung hat, wenn das nach einem Monat schon passiert und das gesamte Gründerteam die Möglichkeit hat, alle ihre Token zu verkaufen. Naja, dann dürft ihr dreimal raten, was passieren könnte und was dann mit dem Preis passiert, ja. Und deswegen ist das natürlich immer sehr, sehr risikoreich, solche Regeln da drinnen zu haben, die das schon so schnell ermöglichen. Und meistens weiß man dann auch, deswegen hat Lasse das Projekt auch abgelehnt, warum man letzten Endes solche Teams, die nur nach einem Monat schon vollen Zugriff auf alle ihre Token haben wollen, weiß man eigentlich, was die vorhaben. Ja, und deswegen ist das so eine gewisse Red Flag, wo man sagt, okay, müssen wir mal genauer hinschauen. Wenn der Rest dann auch keinen Sinn ergibt, ja, dann weiß man eigentlich, wo die Reise hingeht. Und Projekte, die langfristig aufgebaut sind, 2, 3, 4 Jahre ein Vesting drin haben, da weiß man schon eher, okay, ist schon mal eine Checkbox, die positiv abgehakt ist. Und dann kann man weiter gucken, ob der Rest dann Sinn ergibt. Ja, so, das ist so das, was man sich dort anschaut.
Genau.
Habe ich da was vergessen, Lasse?
Nee, das ist so ein Aspekt. Da gibt es natürlich viele andere auch noch, sowas wie Inflation. Das heißt, wir gucken uns meistens, wenn wir zum Beispiel 12-monatigen Vertrag oder so haben, gucken wir uns an, wie ist das zirkulierende, wie viel ist im Umlauf? Ich versuche gerade auf Deutsch alles zu übersetzen.
Circulating Supply, ja, genau.
Circulating Supply, wie ist das am Tag 1 und wie sieht das nach einem Jahr aus? Und häufig sieht man dann, okay, die haben irgendwie mehrere 100% Inflation und dann sagen wir dann häufig halt auch, okay, das muss man vielleicht mal ein bisschen schauen. Das macht jetzt nicht absolut unmöglich, das Market Making da zu machen, aber es hat natürlich Auswirkungen auf den Preis und so weiter. Ne? Also auch wenn jetzt zum Beispiel jemand, sagen wir mal, seine Tokens staken möchte, ich glaube, du hast gerade mit jemandem von Staking Rewards auch gesprochen.
Genau, richtig.
Dass du da quasi nicht die reine Rewards Rate dir anguckst, sondern die inflationsbereinigte, weil manchmal das dann doch deutlich unterschiedlich aussieht.
Genau. Also wem der Begriff jetzt Staking nicht sagt, ja, Schande über euch, dann habt ihr unsere letzte Folge mit Mirko Schmiedl von Staking Rewards noch nicht gehört. Nein, Spaß. Also hört euch das gerne nochmal an, wenn ihr zum Thema Staking noch Fragen habt, ist genau da der richtige Punkt, um nochmal zurückzugehen. Und was würdest du sagen, was sind für euch gerade so die spannendsten Märkte und Assets aktuell? Was seht ihr denn gerade so?
Ja, also für uns an sich interessant ist natürlich, ich sag mal, Projekte, die irgendwo langfristig Wert schaffen, die also wirklich eine Userbase haben und einen gewissen Product-Market-Fit und wo du siehst, guck mal, das Token hat echt eine Utility und da gibt's Leute, die ein Interesse haben. Das ist resultiert dann eben auch einfach in organischen Taker, Volumen. Taker sind Leute, die eben kaufen, also die Liquidität aus den Exchanges entnehmen, während wir die andere Seite darstellen. Und für uns ist es natürlich immer toll, wenn viel getradet wird und viel organisches Trading-Volumen auf den Exchanges gibt. Und das ist für uns natürlich super spannend. Und zu wissen, dass dieses Projekt wahrscheinlich auch noch in 3, 4, 5, womöglich 10 Jahren auch noch ist das auch noch geben wird, weil es ja eine sehr schnelllebige Branche ist und das dann immer, das ist so die idealsten, würde ich sagen. Da gibt es immer so ein paar Narrative. Jetzt gerade sind Stablecoins so ein bisschen gehypt, ist für uns ein bisschen weniger interessant, weil wir am Ende des Tages eine gewisse Volatilität ist für uns auch nicht so schlecht als Market Maker. Ja, Stablecoins in dem Sinne ist wie FX Trading, also Foreign Exchange, normale Währung in dem Sinne. Ansonsten, ja, gibt es so diverse, ja, Layer Ones, Layer Twos, die irgendwie kommen und die coole Innovationen bringen. Und ja, wir versuchen immer so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben natürlich und sind immer viel in Kontakt mit VCs und gucken immer, was das so und die nächsten gehypten Projekte und so weiter. Aber ich kann jetzt auch nicht großartig disclosen in dem Sinne, mit wem wir zusammenarbeiten. Okay.
Dürfen wir eh nicht machen, beziehungsweise wollen ja keine einzelnen Coins hier irgendwo chillen, von daher.
Ja, das sowieso.
Ist das okay? genau. Okay, jetzt hast du eben gerade gesagt, eine gewisse Volatilität ist auch gut für euch als Market Maker. Lass mal ganz einfach runterbrechen. Wie verdient ihr eigentlich Geld? Also, woran verdient ihr Geld?
Ja, es gibt verschiedene, ich sag mal, Geschäftsmodelle, mit denen so die Market Maker im Kryptobereich arbeiten. Fangen wir erstmal an, außerhalb der Geschäftsmodelle machen traditionell Market Maker ihren Umsatz mit Spread Returns. Das bedeutet, es gibt eben einen Unterschied zwischen dem besten Kaufpreis und dem besten Verkaufspreis. Du bist ja auf beiden Seiten und das ist eben der Spread. Und das kannst du als Profit quasi, wenn Leute handeln, kannst du das quasi mitnehmen. Das ist so im Trading, sag ich mal, das Hauptding. Ansonsten gibt es eben, wie gesagt, verschiedene Geschäftsmodelle. Eines ist, dass du einfach, ich sag mal, als Designated Market Maker bei einer Exchange oder von einem Token-Projekt quasi einfach eingekauft wirst und dann auf einen monatlichen Retainer quasi bekommst. Also
monatliche Gebühr, ja.
Genau, sorry.
Kein Problem, alles gut.
Ja. Monatliche Gebühr da bekommst und dafür gibt es dann gewisse Kennzahlen, die du eben erfüllen musst, also einen gewissen Spread, der muss möglichst eben gering sein, also sagen wir jetzt irgendwie 0,2% sollte irgendwie der Spread sein auf den Orderbook Exchanges, eine gewisse Orderbook Tiefe, das heißt, dass du eben sagst, okay, innerhalb von 2% quoten wir, stellen wir immer bereit, irgendwie 200.000 oder sowas, 500.000, je nachdem, wie groß das Projekt eben ist, und gibt's dann eben für die unterschiedlichen, ja, ich sag mal, Spread Ranges, für die unterschiedlichen Tiers, Prozentsätze, gibt's dann, eine gewisse Menge an Kapital, wo du einfach sagst, das werden wir immer machen, auch so die Uptime, im Gegensatz zu normalen Börsen sind wir ja zum Beispiel 24/7 quasi am Quoten und am Traden. Das heißt auch am Wochenende und so weiter muss die Uptime eigentlich immer 95% oder 99% oder so betragen. Und ansonsten das Modell, mit dem wir arbeiten und mit dem viele, viele andere auch agieren, hat viele Crypto-Market-Maker, ist sogenannter Convertible Loan. Also du bekommst ein Darlehen in Token von einem Projekt, was dann irgendwie ein Prozentsatz ist vom gesamten Supply, was du eben schon erwähnt hattest bei den Tokenomics. Und convertible in dem Sinne, als dass da quasi ein Strike-Price festgelegt wird, also einfach ein Preis, zu dem dieses Darlehen konvertiert werden kann und abgekauft werden kann von dem Projekt. Das ist dann normalerweise zu einem Premium, also über dem Startpreis, sagen wir mal 40% oder so, über dem Durchschnittspreis in den ersten 7 Tagen. Und am Ende der Laufzeit, also nach einem Jahr oder so, kannst du dann quasi, wenn der Preis höher ist als 140%, dann kaufst du es ab quasi und gibst Stablecoins zurück an die Foundation, an den Kunden. Oder eben die Tokens, wenn es einfach dort runter geblieben ist und es für dich sich nicht lohnt, dann kriegen wir einfach die Tokens zurück. Ja, das kann man dann noch staffeln. Ähnlich wie bei den Unlocks, bei den Tokenomics kannst du das auch vesten. Diese Option quasi, also in diesen Convertible Loan ist eine Call-Option quasi eingebaut mit diesem Strike. Und das kannst du ja am Ende des Jahres machen und dann sozusagen eine Straight Call-Option. Oder du machst das ja quartalsweise zum Beispiel.
Okay, also das heißt ja grundsätzlich, dass natürlich geht ja auch schon ein gewisses Risiko ein, deswegen sind dann auch die Quoten mit 40% drüber, ist ja dann schon auch schon gutes Geld, sag ich mal, ja. Oder
für uns ist es besser, wenn der Strike-Preis niedriger ist. Das heißt, für den Kunden ist es besser, wenn er höher ist, weil er im Prinzip dann zu einem höheren Satz die Tokens an uns verkaufen würde. Also 150%, dann freut er sich, weil wir zahlen ihm 150% des Anfangspreises. Für uns ist es besser, wenn wir die günstiger kaufen. Also deswegen, wenn wir da den Strike bei 100% ansetzen, dann ja die Chance, dass wir da profitabel sind über das Jahr, dass der Token irgendwann mal höher ist in dem Sinne, ist höher. Deswegen, also für uns ist niedriger Strike-Preis und weniger Vesting besser. Für den Kunden ist Vesting in der Regel besser und höhere Strike-Prices.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, wenn jetzt so eine Börse wie, keine Ahnung, Binance, OKX, whatsoever, mit wie vielen verschiedenen Market Makern arbeiten die so zusammen? Weil das wird ja nicht nur einer sein, gerade bei den Volumen, die da so tagtäglich über die Ladentheke gehen. Das sind ja dann anscheinend, weiß nicht, 5, 10, mehr, weniger. Ja, okay.
Ja, mehr. Aber natürlich muss man immer unterscheiden zwischen den Designated Market Makern, die von der Exchange quasi nochmal unter Vertrag genommen sind. Das sind dann vielleicht eher so 5, wo sie einfach sagen, wir haben hier diese Market Maker, die haben wir sozusagen bei uns auf der Payroll und die kümmern sich um die, weiß ich nicht, folgende Trading Pairs und so. Funktioniert übrigens genauso auch im traditionellen Finanzbereich. Und ansonsten gibt es einfach von den Exchanges Market Maker Programme. Das heißt, du bekommst bessere Handelskonditionen, sag ich mal, auf dieser Börse, wenn du gewisse tägliche Volumen und so weiter umsetzt. Das heißt, sagen wir mal, du machst jetzt täglich 50 Millionen oder so auf Binance, dann wirst du im VIP-Tier 4 oder so. Ich glaube, das reicht nicht, aber wirst du dann platziert dort und kriegst dann bessere Handelsbedingungen. Also das ist quasi für die Maker-Trades, also die passiven Order, die quasi für die Liquidität sorgen, dass du da keine Gebühren hast oder sogar Rebates, nennt sich das, dass du also dafür von der Exchange bezahlt wirst, wenn du Maker-Trades machst. Genau.
Das also quasi, dass du einen Teil sozusagen abbekommst von den Handelsgebühren, richtig?
Ja, im Prinzip, genau, negative Handelsgebühren sozusagen. Und damit incentivieren sie eben, dass die Market Maker dort handeln. Und sie können damit auch so ein bisschen steuern, gerade wo eben Market Maker, entweder professionelle Institutionen, manchmal auch Individuen, die einfach irgendwie, sag mal, das Hummingbot oder so, ist, glaube ich, ist halt so ein Tool, kannst du auch selber dann traden, brauchst ein bisschen Kapital und so. Die dann diese Strategien nutzen. Und man wird zum Beispiel auch sehen jetzt auf einigen Exchanges, dass zum Beispiel so türkische Lira Trading Pairs häufig relativ viel Volumen haben. Und mich fragen die Leute dann immer so, ist das irgendwie so, dass die ganzen Leute in der Türkei einfach super viel Krypto traden? Und das ist auch, da ist auch ein bisschen was dran. Das haben eine große, ich sag mal, Marktdurchdringung da schon im Vergleich so zum deutschsprachigen Markt. Unter anderem auch, weil die türkische Lira eben besonders, ich sag mal, hohe Inflation hat. Aber es liegt auch daran, dass zum Beispiel die Exchanges einfach incentivieren und das Volumen, was du auf diesen incentivierten Trading Pairs als Marketmaker hast, quasi höher gewichten und du damit dein Fee-Tier, dein VIP-Fee-Tier auf der Exchange leichter treffen kannst. Also sagen wir mal, die haben dann ein Multiple drauf und wenn du 1 Million täglich auf einem türkischen Lira-Pair Maker-Volumen hast, dann wird das einfach 4-mal so hart, so stark gewertet, wie als wenn du jetzt einfach Binance USDT.
Okay. Das heißt, das sind dann bei türkischen Exchanges oder bei internationalen auf dieses Währungspaar?
Auch international, ja.
Okay. Verstehe.
Das ist nur ein Beispiel. Es gibt immer irgendwelche anderen Trading Pairs auch, die eben so in gewisser Weise incentiviert werden, dass da Market Maker hinkommen.
Und also wie kann ich mir so eine Firma wie euch vorstellen? Ne? Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt weiß, ein Handwerksbetrieb, ja, Schreiner, okay, da weiß ich so ganz grob, was da drinne vorgeht. Bei einem Market Maker weiß ich jetzt nicht, was für Leute braucht man da, um so einen Laden zu betreiben. Ne? Also so jemand wie dich fürs Business Development, ja, jemand, der draußen neue Kunden dann generiert, aber dahinter sind dann Entwickler, Statistiker, Mathematiker, Data Scientists, also was ist da alles in so einer Company vorhanden, um das den Leuten mal da draußen klar zu machen, wer da eventuell hinter den Kulissen dann schaltet und waltet, um da mal so ein Verständnis zu bekommen.
Ja, schon hast du schon alles aufgezählt. Nee, Spaß. Also,
gut, fertig, weiß ja. Weiter, nächste Frage.
Ja, nee, klar, also die Leute, die eher so ein bisschen mehr Non-Tech unterwegs sind wie ich, es ist eher in der Unterzahl. Und auch so Business Development ist eher, ich sag mal, breiter gefasst. Also ich bin ja personifiziertes Schweizer Taschenmesser, sage ich immer. Und also ich mache so Strategic Partnerships, Advisory, BD, bisschen Marketing hier, dann ist irgendwo da ein Bottleneck, dann jump ich da drauf und so. Aber ansonsten größtenteils sind es natürlich Leute, die aus dem traditionellen Finanzbereich kommen, die Risikomanagement machen, die irgendwie Mathematiker sind und ständig eben Researcher, Quantitative Researcher, die gucken, dass die Algorithmen tun, was sie tun sollen und funktionieren, dass Trading-Leute auch so Frontend, die Sales-Trading teilweise noch ein bisschen noch machen und mit irgendwie Kunden interagieren, weil wir eben nicht nur Market-Making machen, sondern eben auch noch so OTC-Trading, Over-the-Counter, sprich wir handeln direkt one-on-one mit Institutionen wie Hedge-Funds und Venture-Capital-Firmen und so weiter. Genau, das heißt, das
ihr so. Kauft den ab oder kauft dort oder?
Ja, also wir, die Firma ist so ein bisschen spezialisiert in Optionen, also Derivate quasi und da wiederum auf Optionen auf Altcoins und da gibt es nicht viele Konkurrenten, die in diesem Space das machen, einfach weil es sehr, sehr schwierig zu hedgen ist und das Risiko zu managen. Und diese Derivate, die strukturieren wir quasi, das sind strukturierte Finanzprodukte quasi.
Okay.
Und wenn dann jetzt zum Beispiel ein Hedgefund kommt und sagt, hey, ich hätte gerne irgendwie eine Downside Protection, ich möchte die Position irgendwie schützen und dann machen sie das, indem sie halt eine Put-Option kaufen und als Exchange dafür nehmen wir dann zum Beispiel eine Call-Option, die dann das ist sozusagen, sie geben uns Upside und wir geben ihnen Downside Protection. In dem Sinne. Da muss man natürlich immer super aufpassen. Wie gesagt, Risikomanagement ist wirklich das A und O in der Branche.
Ja, das glaube ich. Also ich hatte mich die Tage bei einem Event in Hamburg unterhalten, auch mit jemandem, der ist Entwickler und Data Scientist und der macht DeFi Arbitrage Strategien. Und also ich finde es immer super, super spannend. Ja, er meinte so, ja, man kann viele Sachen einfach sauber berechnen und dann kann ich dir pro Monat da deine 5% irgendwie rauslassen, locker. So, wo ich mir denke, ja, stabil, ja. Und das ist ja wahrscheinlich eher das untere Ende der Fahnenstange, je nachdem, wie viel, also gibt ja auch marktneutrale Strategien, ja, wo du deine 1-3% machst im Monat. Und das ist ja, wenn man jetzt mal, keine Ahnung, ich spreche mit meinem Nachbarn, der ist jahrelang bei der Sparkasse Berater gewesen und er sagt dann so, ja, ab 5% bis 10% wird es dann schon spekulativ, ja, wo ich dann immer so denke, reden wir pro Monat oder pro Jahr? So, also irgendwie ist man auch schon so ein bisschen, ein bisschen verschobene Wahrnehmung, was so Renditen angeht, ja, gerade wenn man im Kryptobereich sehr, sehr lange unterwegs ist. Und wenn man dann mit Leuten spricht aus der normalen, traditionellen Finanzwelt, ist das dann immer so, wo die sagen, ja, das ist aber viel, das ist ja total unseriös. Ja,
es ist viel, das heißt nicht, dass es unbedingt unseriös ist, das heißt einfach nur, dass das Risikoprofil anders ist.
Genau.
Und dass sie dieses Risikoprofil einfach überhaupt nicht einschätzen können mit Smart Contract Risk und Counterparty Risk und dem ganzen Spaß da drumherum. Ja, MEV Protection und so, ich glaube, wir sollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber so Arbitrage, was du sagst, DeFi Arbitrage, machen wir quasi per Definition als Market Maker auch mit. Das ist einfach im eigenen Interesse auch. Wenn du Market Maker bist für einen Token und der ist irgendwie auf 4-5 Exchanges gelistet, also zentralisiert und dann vielleicht noch auf 2 Liquidity Pools, die wo so ein bisschen Liquidität drin ist, auch weil die Community da vielleicht irgendwie das farmt oder so. Und dann auf einmal kommt einer in dem Liquidity Pool und drückt auf den Sell-Button und haut irgendwie eine 10 Millionen Sell-Order da rein, dann kann es schon sein, dass der Preis von dem Pool im Vergleich zu den anderen Exchanges sich verändert und wir müssen dann möglichst schnell sein und eben diesen Preis angleichen. Dass wir also sagen, wir verkaufen auf den anderen Exchanges und da, wo es jetzt gerade günstiger geworden ist durch den kleinen D-Pack, da kaufen wir und dann gleichen sich die Preise schnell an. Insofern muss man einfach schnell sein und das ist so, ja, Geschwindigkeit ist alles.
Ja, das ist ja, ich habe mal von dem Thema High-Frequency-Trading gehört. Ist das auch was bei euch dann da mit reinfällt in dem Kontext? Okay, was kannst du das nochmal kurz erklären, was ihr da genau macht?
Ja, also das ist alles, was wir tun im Prinzip.
Okay,
Market-Making ist High-Frequency-Trading.
Basis des Market-Makings.
Ja, okay. Also wenn du jetzt quasi einzelne individuelle Personen da hinsetzen würdest, und sagst jetzt, sagen wir mal, Market Maker auf dem Trading Pair, dann würde der einen Trading Pair machen und das isoliert und viel zu langsam und so weiter. Das heißt, alles muss voll automatisiert sein und strukturiert im Sinne, als dass da keine Emotionen dabei sind und so weiter, sondern alles ist Machine Learning und Algorithmen, die traden für uns Hochfrequenz und voll automatisiert. Ja, klar.
Wie kann man da dann noch als manueller Trader überhaupt gegen solche, sagen wir mal, Marktteilnehmer wie euch gewinnen? Also wenn ich jetzt anfange, sag so, ah ja, der Kurs geht nach oben, okay, hier bildet sich gerade das Bottom, okay, ich gehe mal long. Wie siehst du das so für Privatinvestoren, die jetzt nicht 24/7 in Krypto sind und denken jetzt, okay, hey, Krypto-Trading ist mein Ding und ich gehe mal mit meinem Ersparten oder Teil meines Ersparten, ja, was man ja immer tun sollte, also immer nur das verlieren können, was man sich auch leisten kann, ja, das ist immer ganz wichtig. Aber was würdest du solchen Leuten raten? Also
Ich würde ihnen abraten, ja.
Davon abraten.
Ich glaube, was man vielleicht ein bisschen versuchen kann, also wie gesagt, nur Financial Advice und so weiter, ist halt einfach, längere Horizonte, Zeithorizonte. Also zu sagen, okay, längerfristig glaube ich an Bitcoin aus Grund ABC, hast du deine These und dann einfach Dollar Cost Averaging betreiben, sprich einfach sagen, jeden Monat haue ich 50 oder 100 Euro oder so in Bitcoin rein und wenn es dann fällt, super, dann kaufst du es günstiger ein, irgendwann recovert es womöglich, das ist dann halt die These und da hast du dann weniger die Nachteile, sag ich mal, als wenn du jetzt versuchst, den Markt zu timen, weil ich glaube, das kann kaum einer machen und die Marktteilnehmer, die das professionell machen, sind auch viele TradFi-Marktmaker, die einfach super viel Erfahrung haben und super schnell unterwegs sind von der Latenz her und so. Und also da mit denen zu competen macht, glaube ich, wenig Sinn.
Ja, definitiv. Also das ist immer so das, wo viele ja sagen, Mensch, oh cool, Krypto, können wir schnell schnell hektisch reich, sage ich immer. Das denken ja immer viele. Es gibt ja auch genügend Trading-Gurus und Gruppen und Masterclasses, ja, wo Leute denken, sie könnten da raus reich werden. Aus meiner Sicht, diejenigen, die damit richtig gutes Geld verdienen, sind die Anbieter von den Kursen, ja. Was zum Teil auch okay ist, ja, anscheinend machen sie einen guten Job, sonst würden sie es nicht so oft verkaufen. Aber sie spielen natürlich auch immer so mit diesem Wunsch, schnell jetzt über Nacht reich zu werden, so ein Stück weit. Finde ich immer ein bisschen verwerflich, aber soll jeder machen, was er meint, was richtig ist. Das ist halt einfach für mich immer schwierig, weil ich halt auch die andere Seite kenne und weiß, wie viele professionelle Teilnehmer da sind. Und wenn du jetzt mit einem 15er Hebel auf irgendwas Long oder Short gehst, die Wahrscheinlichkeit, dass es dich da crasht und dein Konto ruiniert, ja, die ist halt sehr, sehr hoch, wenn du davon keine Ahnung hast. Und die am meisten von verdienen, sind dann die Exchanges und die Affiliates, die dahinter hängen. Ja. Und das ist halt immer, man hört immer nur die halbe Hälfte der Wahrheit oder die halbe Wahrheit. Die halbe Hälfte der Wahrheit wäre nur ein Viertel der Wahrheit, ne? Also die Hälfte der Wahrheit wird da immer nur mitgegeben und es wird auch immer da so ein bisschen die FOMO produziert, ja, du musst jetzt hier traden und Hebel, also es ist eh ganz, ganz, ganz schwierige Nummer, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber gerade mit Beginnern. Ich würde
es einfach als bisschen als Learning Money so ein bisschen mitnehmen und eben nicht so viel riskieren, wie man nicht auch verlieren würde, in dem Sinne. Ja.
Definitiv.
Also langsam rantasten, immer Hausaufgaben machen und gucken, was man anfasst und was nicht. Und nicht irgendwie dem Hype hinterherlaufen, das ist meistens zu spät. Ein bisschen aufpassen, wenn man Longtail Assets, reingeht. Longtail Assets, also Altcoins, sag ich mal, die irgendwie niedriges Market Cap haben, womöglich irgendwie Fake-Volumen und so weiter. Und da sollte man sich nicht von blenden lassen, weil am Ende ist man dann die Exit-Liquidity von jemand anderem.
Ja, jetzt sprichst du gerade schon ein ganz spannendes Thema an, so Fake-Volumen. Was bedeutet das aus deiner Sicht? Also es gibt ja Exchanges, die einfach wahnsinnige Volumen haben, wo man sich fragt, woher kommt eigentlich die ganze Kohle, ja, und wer handelt da alles? Und du sprichst gerade schon von Fake-Volumen. Das ist ja auch kein Geheimnis in der Szene. Kannst du da so ein bisschen mal über das Thema Fake-Volumina und Marktmanipulation so ein Stück weit den Leuten mal so ein bisschen die Augen öffnen, was da so teilweise gelebte Praxis ist, sage ich jetzt mal.
Ja, ich finde, was man immer gut machen kann, ist zum Beispiel häufige Informationsquelle von vielen Leuten zu CoinMarketCap und CoinGecko und da sieht man auch mal so die Handelsvolumen, die da reported werden von diesen Exchanges und es gibt einige, die sind eben ein bisschen besser reguliert, sowas wie zum Beispiel Kraken und andere, die vielleicht eher Lower-Tier-Exchanges sind, die wir vorhin nicht bei den Tier-1-Exchanges genannt haben die werden ein Vielfaches des Handelsvolumens von Exchanges wie Kraken haben. Und da sollten eigentlich sofort alle Alarmglocken angehen in dem Sinne. Fake Volume wird geschaffen von Marktteilnehmern, häufig Market Makern oder welchen, die sich Market Maker nennen, immer so, die mit sich selbst handeln. Die also quasi einfach nicht nur einen Account auf der Exchange haben, sondern manchmal zwei und manchmal machen sie es auch noch deutlich mehr advanced, sag ich mal, indem sie dann einfach 100 Accounts oder sowas haben und dann einfach mehr oder weniger random mit sich selber handeln und dadurch quasi ein stetiges Handelsvolumen haben, was so ein bisschen eine Aktivität in dem Markt den Leuten vorgaukelt. Und wenn man jetzt also quasi, sagen wir mal, auf so eine Exchange geht und man guckt sich das Orderbook an, dann sieht das so aus, als würden da Leute die ganze Zeit handeln. Aber das ist einfach de facto nicht der Fall. Das organische Volumen ist dann deutlich niedriger als das Volumen, was reported wird von der Exchange. Manche Exchanges machen das auch selber. Also die haben selber Volume-Bots, die sie mehr oder weniger an- und ausschalten können auf irgendwelchen Trading-Pairs, wo sie sagen, ach, guck mal, hier der Marktmaker, der will hier kein Wash-Trading machen und dann machen wir das halt mal selber. Also die sind genauso befangen in dem Sinne. Es ist eine sehr, sehr manipulative Practice in dem Sinne und natürlich verboten in traditionellen.
Ja, total.
Genau. Ja. Und das ist ein Beispiel von Marktmanipulation und wie man Leute, ich sag mal, fehlleitet.
Ja, okay, das heißt, welchen Vorteil haben die Exchanges dann dadurch jetzt für den Zuhörer, Zuhörerin da draußen? Also welchen Positiveffekt erhoffen sie sich dann davon aus deiner Sicht?
Ja, sie versuchen, ich sag mal, Vertrauen aufzubauen, denke ich einfach, dass die Leute sehen, guck mal, boah, das ist voll das gehypte Asset hier gerade und da sind super viele Leute, die das gerade handeln und du hast auch gar keine Bedenken, dass die Liquidität, wenn du sie da verkaufen willst, da ist, weil, guck mal, die haben ja 100 Millionen Volumen am Tag und bei uns ist es dann so teilweise, wir hatten, sagen wir mal, einen Kunden, die haben irgendwie, weiß ich nicht, 5 bis 10 Millionen oder so tägliches Volumen auf Binance und auf so einer Low-Tier-Exchange haben sie dann, weiß ich nicht, 5-mal so viel. Also kein Witz. So, dass dann, wenn wir dann unseren Market Share, also wie viel des Handelsvolumens, des gesamten Handelsvolumens ist unser Handelsvolumen, sieht dann auf Papier erstmal niedrig aus. Aber wenn man das bereinigen würde und das ganze Wash Trading rausrechnen würde, dann sähe das ganz anders aus. Und da ist auch immer so ein bisschen natürlich mit gerade kleinere Quote-unquote Projekte, wo man so ein bisschen den Educator spielen muss und den Leuten sagen muss, hey, guck mal, wir machen hier unseren Job und das auf der Exchange da, das ist die Exchange selber.
Und wie kann man das herausfinden? Also ist das was wo es Tools gibt, wo man sowas analysieren kann? Oder sagt man dann, okay, guck mal, ich schaue, wo wird der Coin überall gehandelt und schauen wir mal die Volumina gegeneinander an? Oder wie kann ich sowas rausfinden als, sagen wir mal, Average Investor?
Ja, ich bin mir nicht irgendwelche Tools bewusst. Das Beste, was man machen kann, ist eigentlich, wenn man auf die Exchanges selber geht und man guckt sich die Charts an und dann sieht man irgendwie unten am unteren Rand häufig hat man so ein bisschen Volumen im Verlauf der Zeit. Und wenn das viel gleichbleibend ist, also zum Beispiel immer 100.000 jeden Tag, ist immer so eine Baseline und dann hast du ab und zu mal so kleine Sprünge, wo es mal ein kleines bisschen mehr oder weniger ist. Aber es ist immer gleichbleibendes Volumen. Das ist ein großer Indikator, dass da Fake-Volumen gibt. Generell Altcoins, die sehr niedriges Market Cap sind und dann im Verhältnis zu ihrem Market Cap sehr hohes Handelsvolumen haben, sind in der Regel worth traded.
Okay. Ja, auf jeden Fall spannende Insights, die, glaube ich, der eine oder die andere nicht hatten. Von daher finde ich gerade solche, so ein Austausch mit dir im Podcast mega, mega spannend. Um einfach mal so ein paar Themen zu verstehen, wie funktioniert der Markt da draußen eigentlich? Was gibt's, wenn man unter, sagen wir mal, die Motorhaube von so einer Exchange schaut? Was gibt's da? Was passiert da alles im Hintergrund, damit dieses Gerät Exchange überhaupt läuft? Ja, von daher finde ich das super, super spannend. Was sind so aus deiner Sicht so die Trends beziehungsweise so das Thema KI im Market Making, das spielt wahrscheinlich eine Riesenrolle. Wenn du schon sagst, es ist alles hochautomatisiert und quasi hochtechnologisch, dann wird KI gerade auch im Thema Algorithmen etc. pp. Neue Handelsstrategien finden. Also wie setzt ihr das ein? Wie seht ihr das so grundsätzlich für diesen Markt Market Making?
Ja, also auch schon vor Krypto war so der Hochfrequenzhandel eine der Branchen, wenn nicht die Branche, wo schon am meisten so Machine Learning und eben Artificial Intelligence angewandt wurde, einfach weil es unfassbar kompetitiv ist und unfassbar komplex und eben die Fehler von, also menschliche Fehler quasi rausgenommen werden können, indem, ja, ich sag mal, Algorithmen das Handeln übernehmen, weil die eben in Zeitspannen handeln können, die menschlich überhaupt nicht möglich sind. Und deswegen werden enorme Ressourcen sowohl in TradFi, also im traditionellen Finanzbereich, als auch in Krypto darauf gesetzt, quasi das permanent zu optimieren.
Ja. Okay. Ja, also kann ich mir gut vorstellen, gerade so würdest du sagen, Leute, die manuell per Hand handeln, gut, haben wir eben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber hast du eigentlich kaum noch Chancen, ne? Also es gibt...
Kommt drauf an. Also wie gesagt, ja. wie der Horizont und wie die Strategie aussieht. Also alles, was systematisch ist eben und nicht irgendwie emotionsgetrieben ist, schon mal besser, sagen wir mal so. Ja. Und wo irgendwie eine Strategie dahinter steht und wo du genau weißt, was ist meine Downside und was ist meine Upside. Und so ein bisschen das, genau. Also wie gesagt, als Marktmaker bist du im Idealfall bist du marktneutral. Genau. Und ja. Da ist es dann egal, ob du schneller bist als irgendwie ein User unterm Strich bist du da, um die Liquidität zu bereitzustellen. Und dann bist du eigentlich nicht ein Gegner des Traders oder des Users. Klar, sind nicht alle Marktmaker sind reguliert und einige machen, was sie wollen und eben machen sowas wie Wash Trading, machen so Pump and Dumps und so weiter. Und das ist natürlich super schadhaft, auch dem Image der gesamten Branche gegenüber und zerstört die ganze Menge an Vertrauen, ja.
Ja, wenn du jetzt so, sagen wir mal, seit Anfang des Jahres das Thema USA nimmst, also gerade aus Regulierungssicht, ich meine, die letzten Jahre hatten wir in den USA eine sehr, sehr, sagen wir mal, Kontra-Krypto quasi Regierung. Jetzt kommt Trump und ist eigentlich super pro Krypto. Merkt ihr da jetzt mehr Nachfrage? Merkt ihr mehr Geschäft, was ihr jetzt macht dadurch? Also wie nehmt ihr das gerade wahr, was sich da am Markt dadurch verändert hat? Wie seht ihr das?
Ja, ist mixed feelings, würde ich sagen. Sowohl bei mir, Firma, als auch insgesamt im Markt. Es gibt natürlich viele, die total pro Trump sind und so, weil sie sich irgendwie erhoffen, dass weniger Regulierung kommt. Das ist natürlich alles ein bisschen sehr kurzsichtig. An sich für Market Maker, die von volatilen Märkten teilweise profitieren können, ist es kurzfristig vielleicht nicht schlecht. Aber ich glaube, das captured nicht so das Gesamtbild. Ich glaube, unterm Strich und langfristig gesehen ist es eher eine Gefahr, weil die Legitimität des Kryptomarktes von Trumps Unberechenbarkeit und von seinen ja, ich sag mal, wirklich teilweise echt scammy Moves mit irgendwie Meme-Coins untermauert wird. Und wie auch immer. Ja, also, dass quasi er selber Meme-Coins launcht, irgendwie Trump-Coin, Melania-Coin und so weiter über seine Firma und damit im Prinzip diesen Casino-Charakter, den Krypto lange an sich hatte oder vielleicht auch noch hat, zu einem gewissen Grad, das einfach nochmal unterstreicht. Und ja, das ist eigentlich nicht das, wo eigentlich sich die Industrie hinbewegt, sondern eher davon weg. Ja. Weil es einfach andere Use Cases gibt, die wirklich mehrwertschaffend sind. Und die gesamte Aufmerksamkeit wird wieder zurückgeschiftet auf diesen Casino-Charakter. Und das ist sehr, sehr schlecht langfristig, glaube ich, für die Industrie.
Bin ich bei dir. Ich sage immer, das Erwachsenwerden der Kryptoindustrie kannst du daran ablesen, wie viele Sportwagen und halbnackte Frauen auf Krypto-Events unterwegs sind. Ja, also wenn ich mir früher Events angeschaut habe, dann war das irgendwie so gang und gäbe, ja, umso wilder, umso crazier, umso besser, ja. Klar ist auch immer die Frage, auf welche Art von Konferenzen man so unterwegs ist, aber ich finde immer so, die Dichte an Sportwagen vor dem Event zeigt immer, wie seriös die Anbieter im Event sind, ja, also in der Eventhalle. Also immer so ein bisschen so meine Quote dabei. Wenn die niedrig ist oder gar nicht vorhanden ist, ist meistens innen auch die Qualität besser. Aber ja, das kann auch nur mein eigener persönlicher Take sein, hab das aber auch schon von ein, zwei Leuten bestätigt bekommen. Du hast eben gerade, um das Thema Meme-Coins anzusprechen, ist das was ihr auch als Market Maker mit als Asset-Klasse bespielt oder haltet ihr euch da komplett aus dem Meme-Coin-Thema raus?
Per Default lassen wir erstmal die Finger davon. Mhm. An sich, wie gesagt, volatile Assets ist interessant. Das Problem ist natürlich, Supply ist manchmal in den Händen von einigen wenigen und die sind dementsprechend leicht zu manipulieren oder sie werden irgendwie durch Faktoren, wird der Preis beeinflusst, die irgendwie völlig irrational sind und die man schlecht vorhersehen kann und so weiter. Elon Musk-Tweet und auf einmal kollabiert der ganze Meme-Coin-Markt. So, das sind einfach Risiken, den muss man sich nicht aussetzen, sage ich mal, gerade weil einfach wenig Mehrwert geschaffen wird. Der einzige Mehrwert, der geschaffen werden würde, wenn man das Marketmaking dort macht, ist eben hohe Volatilität in dem Sinne und dass man aber vor allem eben dass die Leute, die selber damit spekulieren, also irgendwelche End-User, dass die zumindest mehr Liquidität haben und nicht womöglich ihren, also dass die Chance geringer ist, dass sie auf ihrem Token sitzen bleiben. Aber Ende des Tages ist das nicht ein Use Case, der irgendwie nachhaltig wäre und dementsprechend eigentlich kein Grund für uns, da in irgendeiner Weise involviert zu sein. Mhm.
Wo siehst du vielleicht so abschließend als Frage mehr Potenzial für euch als Market Maker? Ist es so eher quasi Centralized Finance oder Decentralized Finance? Also gab es da von euch vielleicht auch schon einen Shift oder wo macht ihr das meiste Geschäft gerade und wo siehst du, wie entwickelt sich es gerade für euch als Market Maker?
Ja, also ich finde, es ist eigentlich eine interessante Entwicklung, wenn du dir so die dezentralen Exchanges anguckst, dass sie man sieht, dass von Entwicklern gebaut wurde und nicht von Leuten, die im Finanzbereich gearbeitet haben, schon allein daran, dass ein Trade Swap genannt wird. Und diese dezentralen Exchanges hatten viele, ich sag mal, Kinderkrankheiten. Und sind mit der Zeit immer besser geworden und immer kapitaleffizienter mit irgendwie neuen Versionen, die gelauncht wurden von beispielsweise Uniswap, die dafür gute Arbeit immer geleistet haben, was dann häufig kopiert wurde von ihren ganzen Competitern. Aber halt auch viele Orderbook-Dexes, also dezentrale Exchanges, die trotzdem irgendwie einen Orderbook haben, wo es dann irgendwie ein Stück weit ein Matching-Engine oder irgendwas ist zentralisiert, dass du die Effizienz von diesen zentralisierten Börsen hast und aber dann trotzdem irgendwo noch so dieses Trustless, dieses Versprechen drin hast von dezentralen Börsen. Ich glaube, da geht es so ein bisschen hin. Im Moment glaube ich, dass viele von den Institutions nach wie vor Orderbooks bevorzugen, einfach weil sie genau wissen, woran sie sind. Das ist das, was sie kennen. Ich persönlich, großer Fan von DeFi, ich habe damit ja im Prinzip angefangen, bevor ich quasi CeFi, ich habe so ein bisschen das reverse engineered, während bei uns der Rest halt wirklich Leute alle aus dem Finanzbereich sind, die dann jetzt unter anderem eben auch DeFi machen. Also wir machen Arbitrage, wir machen automatisierte Strategien auf Uniswap und Uniswap-ähnlichen Exchanges, auf Orderbook, Dexes, Perp Dexes und so weiter. In dem Sinne, ich glaube nicht, dass es eine das andere ausschließt und ich finde es fantastisch auch, was sowas wie Hyperliquid oder sowas zum Beispiel machen, dass es funktioniert und die dann einfach sagen, wir listen unser Token gar nicht auf Centralized Exchanges, wir haben hier unsere eigene und dass es dann so funktioniert wie bei Ihnen, cool. Und genauso wie jetzt bei, ich sag mal, einem illiquideren Token, die irgendwie launchen und die, wo ich sage, also einem kleineren Projekt und die fragen irgendwie nach ihren Listing-Strategien und so. Und ich sage ihnen, wenn du nicht auf eine Tier-1-Exchange kommst, dann tu es deinen Usern nicht an, sie in dieses Counterparty-Risk mit irgendwelchen Shady-Exchanges zu forcen, sondern mach nur DeFi-only. Und das kannst du im Zweifelsfall sogar noch alleine machen. Dann sparst du dir das Exchange-Counterparty-Risk und das Market-Maker-Counterparty-Risk und das ist auch fein.
Also ich finde, doch, ist es nicht doch noch so, dass viele, viele Projekte doch probieren, so bei, sagen wir mal, mittelgroßen, sagen wir mal, Platz 15 auf CoinMarketCap bis 30 Exchanges, ja, sage ich jetzt mal irgendwie so, um immer noch unter den Top 30 zu sein, dass man probiert, dort Community aufzubauen, Volumen aufzubauen, um dann einfacher in Richtung der Top-Exchanges zu kommen, weil was ich auch immer wieder gehört habe, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, aus dem Nichts, ich möchte jetzt bei Binance mich listen, ja, dann kommt Binance, sagt, ja, gerne, leg mal eine halbe Mio auf den Tisch, gib mir mal die Hälfte deiner Company, um jetzt mal ganz zu übertreiben, ja, also die wollen da schon echt einen großen, also das heißt die Hälfte der Company, sondern einen großen Anteil an Token, ja, die dann an die Exchange auch zur Verfügung gestellt wird, das ist so das, was ich von ein, zwei Projekt, sagen wir mal, Betreibern gehört habe. Wie ist da so deine Wahrnehmung? Was sind so da gerade die Strategien, die gut funktionieren, um ja als Token erfolgreich zu sein? Was siehst du da gerade?
Ja, also ich persönlich sage immer, entweder must DeFi only oder Tier 1 Exchanges, alles dazwischen ist so ein bisschen nichts Halbes, nichts Ganzes. Ist ein bisschen was dran an dem Punkt, den du sagst, dass du irgendwie Traction vorweisen und dann hast du es einfacher, auf andere Exchanges zu kommen. Ja. Es ist ein bisschen wie, als wenn du, eine Funding Round machst mit VCs. Die sind alle irgendwie so noch nicht so ganz überzeugt, aber sobald du einen guten VC an Bord hast, auf einmal Kommen sagen alle sie alle, der, unterschreiben ja. sie alle. So. Ja. Das bei den Exchanges genau das gleiche. Wenn du jetzt irgendwie Listing bekommst bei, weiß ich nicht, OKX oder bei, weiß ich nicht, Coinbase oder so, dann kannst du im Prinzip umsonst bei den ganzen anderen, die werden dich alle selber listen. Ja. Also da brauchst du nichts mehr bezahlen. Ja. Bei den Listing-Fees ist es dann eben so, dass manchmal sie irgendwie Teil der Tokens nehmen, was immer, was du nicht unbedingt möchtest, ne? Weil das alles potenzielle Sell-Pressure ist, also das womöglich verkauft wird, auch von der Exchange selber, so dass die dann gegen dich arbeitet und das möchtest du auch nicht. Wenn es avoided werden kann, sollte es avoided werden, sagen wir so. Und Traction kann man auch im reinen DeFi-Bereich haben. Es gibt auch Projekte, die einfach auf Uniswap wirklich super erfolgreich waren und dann werden sie auch umsonst gelistet von sowas wie ja, den MEXs und Konsorten. Ja.
Lassen sich Exchanges auf solche Vestings ein oder sagen die so, ne Kollegen?
Die, also das kann sein, dass also wenn es eine unregulierte Exchange ist, dann kann das, die können dir alles erzählen. Ja. Die können auch sagen, das ist komplett locked und in dem Wallet und das kann keiner anfassen und dann verkaufen sie es, kaufen sie es zum günstigeren Preis wieder, packen sie wieder in die Wallet und oh sorry. So. Ja. Das sind wirklich, ja, mega also das sind einfach, deswegen, ich bin kein Fan von diesen vielen Counterparties, die einfach, ja, ich sag mal, unreguliert sind. Das ist ja. einfach ein Risikofaktor. Wenn man den irgendwie ausklammern kann, dann sollte man das auch tun.
Ja, total. Ich glaube auch gerade für Beginner, haltet euch an die regulierten Player, wenn ihr dort einen sicheren, sauberen Einstieg haben wollt und schaut, dass ihr euch quasi Stück für Stück an die Materie rantastet mit dem, was man sich leisten kann und möchte. Ja, nicht, dass man dort auf die Nase fällt, aber wie immer, do your own research, ja, und no financial advice an der Stelle, wie ihr das schon von mir kennt. Und aber ich finde es immer gut, wenn man sich mit Themen praktisch auseinandersetzt und nicht nur die ganze Zeit in Foren liest, sondern auch irgendwann mal ins Machen kommt, denn Machen hat halt einfach eine höhere und steilere Lernkurve. Und mit den Worten würde ich es tatsächlich auch bei knapp einer Stunde, sehe ich gerade auf unserer Uhr, beenden. Ich fand es super spannend. Ich glaube, wir haben hier einige Themen angesprochen, ne, die für den einen oder anderen noch total neu war. Ich hoffe, das hat ein bisschen Aufklärung gebracht für euch da draußen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne unter eric@cryptonerds.com, was ihr gut fandet, was ihr auch gerne, was nicht so gut war. Ja, bin da immer offen für Feedback und wollen uns ja auch andauernd und fortlaufend verbessern. Und ich weiß nicht, letzte abschließende Worte, Lasse, gebe ich an dich. Und sag schon mal vielen, vielen Dank im Namen aller Krypto-Nerds-Podcast-Hörer.
Ja, thanks for having me. Wir haben einiges abgerissen an Themen. Ansonsten, ja, wenn noch irgendwelche Fragen oder so kommen, dann können wir wahrscheinlich einfach irgendwelche Kommentare oder so lassen. Sind Sie natürlich herzlich eingeladen.
Ich verlinke auch nochmal dein LinkedIn-Profil in unsere Shownotes, ja, und vielleicht auch den Link zu eurer Company, zu STS Digital Group. Könnt ihr euch auch nochmal schlau machen, was die Kollegen da so machen. Also falls ihr eine Exchange launcht oder ein Token launcht, könnt ihr euch dann da melden. insofern schon mal vielen, vielen Dank, Lasse, für die Aufklärung, für den Deep Dive und wünsch dir ja gute Woche, schönen Abend und bis demnächst, Leute.
Ciao.
Danke, ciao, ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.